Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Der Fußballweltmeister und WM-Held André Schürrle hat gerade mit nur 29 Jahren aufgehört. Eigentlich kein Alter für das Karriereende eines Fußballprofis, aber irgendwann ist für jede Profisportlerin oder für jeden Profisportler der Tag X gekommen. Das letzte Spiel, der letzte Wettkampf, das letzte Turnier. Dann ist Schluss mit der Karriere. Doch was dann? Klar, manche bleiben dem Sport treu und werden Trainer, Manager oder arbeiten als Experte beim Fernsehen. Andere schaffen erfolgreich den Sprung in einen anderen Beruf. Doch viele scheitern auch an dieser Hürde. Thilo Schmidt über das Leben von Profisportlern nach dem Abtritt von der großen Bühne und ihren Weg nach dem Karriereende.
Niko Paczynski steuert seinen Bus durch den Norden Hamburgs. Linie 281 von Eidelstedt in Richtung Winterhude. Mercedes, neues Modell.
Ich war eigentlich schon immer in meinem Leben relativ fleißig, sagen wir mal so. Und wurde auch von meinen Eltern darauf gut vorbereitet, dass sie gesagt haben, ich brauche ein Leben nach dem Fußball. So, und da war mir doch bewusst, dass ich von dem Geld, was ich in der Fußballkarriere verdient hatte, das nicht bis zum Lebensende reicht.
Niko Paczynski, 43 Jahre alt, war Fußballer. Zuerst bei Union Berlin, dann in Babelsberg, bei Dynamo Dresden und bei Greuther Fürth. Ab 2000 bei St. Pauli. Über Trier und Aalen zurück zu Union Berlin. Und nach einigen weiteren Stationen kam dann das Karriereende. U-Bahnhof Lattenkamp. Die Linie 281 ist an der Endhaltestelle angekommen. Niko Paczynski steuert den Bus zum Betriebshof in Hamburg-Langenfelde.
Wieder ein Tag an der Rente. Sehr schön. Ne?
Er hat Spaß am Umgang mit Menschen. Als U-Bahn-Fahrer den Tag alleine im Fahrerhäuschen zu verbringen, das wäre nichts für ihn. Niko schließt den Bus an Strom und Druckluft an, schließt die Tür. Feierabend.
Das ist genau einmal Luftdruck und einmal hier, das, ja, also der zeigt an, dass er hinten, dass er da ist. Mhm. Dann weiß man, wo er steht. Und das andere ist hier Luft, damit hier noch Luft immer da ist und Druck.
Sportler stehen Jahre oder Jahrzehnte im Rampenlicht, haben Fans, Groupies, ein schönes Leben, so meint man. Doch irgendwann ist das Karriereende da, ob nun geplant oder nicht, ob man darauf vorbereitet ist oder nicht.
Über einen Einkaufsmagazin bin ich über die erste Arbeitsstelle mehr oder weniger gestolpert.
Einkaufsmagazin?
Genau, da war hinten DHL-Werbeflyer drauf mit wir suchen DHL-Fahrer. Und dann habe ich mich da beworben.
Da würden doch manche sagen, was für ein Abstieg. Von der ersten Liga zu DHL, irgendwie keiner da Zettel einwerfen, holen Sie ein Paket beim Nachbarn ab oder so.
Als Abstieg überhaupt nicht. Also ohne, dass ich jetzt schön reden will oder so. Also für mich ist, weiß nicht, der leichteste Weg nicht immer der schönste. Man hätte wahrscheinlich auch auf Krampf irgendwo im Fußball bleiben können. Erstmal Bezirksligisten trainieren können oder das machen können. Aber das wollte ich auch einfach nicht, vom Grunde meines Herzens her.
Niko Paczynski, geboren in Berlin, Hauptstadt der DDR, ist in Hamburg geblieben. Und fährt für DHL Pakete aus. In Hamburg-Altona, dem Stammrevier von St. Pauli, seinem ehemaligen Club. And bad mistakes. Mit St. Pauli stieg Paczynski 2001 in die Bundesliga auf und schon 2002 wieder ab. Kurz danach der vielleicht spektakulärste Moment in Niko Paczynskis Spielerkarriere.
Kahn in Erwartung der Kugel. Rad, Paczynski, 2:0. Unglaublich, unglaublich. Wo will er hin? Auf die Reeperbahn. Verzweiflung pur bei Ottmar Hitzfeld. Was war los mit seiner Mannschaft?
Niko Paczynski schießt das 2:0 im Pokalspiel gegen Bayern München. Am Ende gewinnt St. Pauli das Spiel mit 2:1 und wird zum Weltpokalsiegerbesieger. Und sowas vergessen sie nicht auf St. Pauli.
Gab es da Leute, die dich erkannt haben? Oh, guck mal, der Paczynski.
Also, ich glaube, es verging nicht ein Tag. Es ist heute auch noch so, warum auch immer, dass ich nicht mindestens einmal irgendwie von irgendjemandem angesprochen werde, ja. Hamburg-Altona-Schanze ist ja auch Pauli-Viertel. Da sind eher St. Pauli-Fans als HSV-Fans. Und ja, die meisten haben sich echt gefreut oder wollten nochmal ein Foto haben oder ein Autogramm. Oder die haben dann dasselbe gefragt wie du. Mensch, wie kommst du denn jetzt zum Paketfahren? Ich sag, ja, wie du zu deinem Job gekommen bist.
Niko Paczynski bleibt nicht dabei. Auf einer seiner Touren als Paketfahrer lernt er einen Bestattungsunternehmer kennen, der Mitarbeiter sucht und wird Bestatter. War zunächst unsicher wegen der Toten, wegen der Gerüche und wie das ist, Kinder zu bestatten und Trauerreden zu halten. Aber er macht es.
Es war so schön, wie es in dem Sinne sein kann, war eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Also auch dankbare Aufgabe, weil man halt Gott sei Dank ja meistens ältere Menschen bestattet und Gott sei Dank relativ wenig junge. Es sind viele Angehörigen oder die Leute, die zurückbleiben, dankbar, wenn sie dann auch einen vernünftigen Abschied bekommen. Und wenn das alles so passt und funktioniert und man hält dann vielleicht dann nochmal die eine oder andere Rede, ist das schon auch für einen selber sehr ja, befriedigend oder man fühlt sich da auch sehr erfüllt. Ne?
Er hätte das weitergemacht, aber er hat 3 Kinder und der Bestattungsunternehmer stellte immer nur Halbjahresverträge aus.
Und dann habe ich bei der Arbeitsagentur mal ganz frech nachgefragt. Ich sage, Mensch, ich wollte eigentlich gar nicht groß in die Arbeitslosigkeit gehen, ich wollte eigentlich am liebsten gleich weitermachen. Was kann ich denn machen? So, und dann hat die Arbeitsvermittlerin gleich die erste Seite aufgeschlagen und sie sagte, werden Sie doch Busfahrer? Ich sage, ich wollte Busfahrer werden. Und dann war das eine Sache von, glaube ich, 3 Minuten, das Gespräch. Und dann war das eine klare Sache. Busführerschein gemacht und Attacke.
Nun drehte er auf den Hamburger Linienbussen seine Runden. Könnte fast alle der 114 Linien im Blindflug fahren. 6 Tage arbeiten, 3 Tage frei.
Ringehauen und Tschüss gesagt, wa?
Ja, ich sag's dir, buongiorno.
The next generation of superstars here, the under 23 women, many of them step right up onto Olympic teams and with 2 years to go to Rio, some of these women likely to be there.
Ich glaube, dass ich mich auch für die Karriere nach dem Sport sehr gut vorbereitet hatte, deswegen bin ich, sag ich mal, weich gefallen, aber natürlich ist es eine extreme Umstellung und ja, angsteinflößend, ja.
Sophia Salla ist schon ein ziemlicher Nerd, sagt sie über sich selbst und schiebt hinterher, aber im positiven Sinne. Die ehemalige Triathletin ist promovierte Mathematikerin. Sie arbeitet am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken.
Es ist eine komplett andere Welt und ich habe am Anfang schon mir auch nicht leicht getan. Es ist was anderes, irgendwie 8 Stunden im Büro zu sitzen, als den ganzen Tag mit Schwimmen, Radfahren, Laufen zu verbringen und in der Zwischenzeit halt irgendwie Studium reinzuquetschen. Das ist schon was anderes, wobei es ist schon verrückt, wie viel man so in 8 Stunden reinbringen kann, wie viel Arbeit man da auch schaffen kann, weil ich das halt durch den Sport nie hatte.
Manche würden Sophia Salla eine Musterschülerin nennen. Hat in der Schule eine Klasse übersprungen, ihr Abi auf der deutschen Schule in London mit 1,0 gemacht und anschließend in Oxford Mathematik studiert und promoviert. Und das alles parallel zum Triathlon.
That is Salla right there and she is running away.
Edmonton 2014. Sophia Salla.
But I don't think anyone is going to catch the German in just her second ever World Championship race, Olympic distance for the second time. She's going to claim gold.
Wird U23 Weltmeisterin.
Salla claims victory here, the under 23 World Champion.
Mein Trainer damals hat zu mir gemeint, ja, so ungefähr, sobald ich in Oxford bin, vergesse ich den Sport sowieso. Das wollte ich aber nicht. Und es war dann mehr, dass ich mich halt dort auch zuerst alleine durchgeboxt habe und bin dann eben 2014 in den Nationalkader gekommen. Also die Sporthilfe legt da auch sehr viel Wert drauf, eben diese duale Karriere.
Natürlich gibt es weiterhin die Fälle.
Thomas Gutekunst, Stiftung Deutsche Sporthilfe.
Die Sportler, die Karriere beendet haben, die danach dann bei uns anrufen und fragen, so jetzt, wie könnt ihr mir denn jetzt helfen? Oder was kann ich denn jetzt tun? Wie komme ich denn jetzt in die berufliche Laufbahn gut rein? Und wenn man danach fragt, was hast du denn gemacht in den letzten Jahren, dann ist da gar nicht so viel, was sie dann vorweisen können.
Die Deutsche Sporthilfe fördert Sportler der Nationalkader mit Stipendien. Zumindest jene, die nicht üppig verdienen. Also zum Beispiel keine Bundesliga-Profis. Und sie unterstützt mit gutem Rat.
Das ist unser Anspruch und das haben wir in den letzten Jahren forciert, dass wir die gesamte Karriere des Sportlers und auch über die Leistungssportkarriere hinaus begleiten und unterstützen möchten und eben nicht nur fokussiert die Förderung auf die sportliche Medaille ausrichten, sondern eben auf Job und Medaille, also auf die duale Karriere.
Für manche kommt das Karriereende wohl überlegt, andere rasen mit hohem Tempo auf eine Wand zu. und nicht jeder hat sich darauf vorbereitet. I've taken my bows and my curtain calls. 20-25% aller Profis, schätzte die Vereinigung der Vertragsfußballspieler vor einigen Jahren, sind bei ihrem Karriereende pleite. Gelegentlich sind Drogen und anderes dabei, das negative Schlagzeilen macht. Für den einen oder anderen ist das Dschungelcamp die scheinbar letzte Möglichkeit, um an Geld oder wieder ins Rampenlicht zu kommen. Ehemaligen Sportlern geht es nicht anders als anderen und sie sind an jedem Ende der Skala vertreten.
Absolut, und das war so und das ist auch heute noch so. Wir versuchen natürlich, das zu verschieben, dass es weniger negative Erfahrungswerte gibt und immer mehr Sportler gibt, die sich recht frühzeitig damit dann auseinandersetzen mit dem Karriereende. Darauf zielen auch unsere Angebote ab.
Dabei bringen Leistungssportler offenbar die besten Voraussetzungen für beruflichen Erfolg mit. Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft. Sie verdienen mehr als vergleichbare Nichtathleten, so eine von der Deutschen Sporthilfe in Auftrag gegebene Studie.
Natürlich ist es auch ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir haben auch nicht, wie bei Sophia Saller, nicht jeder Sportler hat die Fähigkeiten, um zu promovieren. Und es geht auch nicht darum, jeden Sportler jetzt in einen bestmöglichen oder höchstmöglichen Job irgendwie danach zu kriegen, sondern es geht darum, nach dem jeweiligen Potenzial und auch dem Interesse für jeden einen entsprechenden Weg eben aufzuzeigen und einzuschlagen.
Was man als Leistungssportler lernt, ist, stur zu sein und nicht aufzugeben, wenn es hart wird, sondern sich einfach irgendwie durchzukämpfen und einfach immer weiterzumachen.
Sophia Saller.
Und natürlich sind das komplett andere Ebenen und man kann das nicht wirklich vergleichen und körperlich an seine Grenzen gehen, ist natürlich auch eine andere Herausforderung und macht auf andere Weisen Spaß, als geistig an seine Grenzen zu gehen. Aber ich glaube, im Grunde ist es trotzdem der gleiche Gedanke, dass man einfach tut, was der Kopf eigentlich sagt, nee, da habe ich jetzt, also das ist mir jetzt zu viel. Ich will mich eigentlich nur ausruhen und also den inneren Schweinehund auf körperlicher und geistiger Ebene überwinden.
Eines der Projekte, an denen Sophia gerade arbeitet, ist eine Maschine, die Kabel steckt.
Was ich auch viel in meinem jetzigen Job mache, sind so Optimierungsprobleme. Also zum Beispiel, wie teilt man Aufzüge am besten Leuten zu, die mit dem Aufzug fahren wollen? Also da gibt es dann kompliziertere Systeme. Also zum Beispiel kann man sich so einen Ring vorstellen, in dem die Aufzüge rumfahren. Und da soll man dann optimalsten die Aufzüge an Leute verteilen. Es sind so, ja, viele so Optimierungsprobleme, wo es teilweise relativ einfach ist, eine mögliche Lösung zu finden, aber es geht darum, die beste Lösung zu finden.
Im Souterrain eines Altbaus in der Thorstraße in Berlin-Mitte. Weiß gekalkte Wände, die Fensterrahmen sind entfernt, Vögel fliegen ein und aus. In der Mitte aus Draht gebogene Umrisse eines Tisches und zweier Stühle. Ein Kunstwerk, das man leicht übersehen kann. An der Wand hängt ein Bild, expressionistisch-zeitgenössische Kunst. Davor steht der Maler, Rudi Kargus, in blauem, legeren Anzug und Turnschuhen mit Halstuch und Dreitagebart. Kargus war 20 Jahre Torhüter, unter anderem in Köln, Nürnberg, vor allem aber beim HSV. Was danach kommen sollte, glich einer Blackbox. Gedanken an danach?
In der aktiven Fußballzeit absolut gar nicht. Schon aus dem Grund, weil ich, obwohl man viel Zeit hat, nie den Kopf hatte für solche Dinge. Das hat mich auch mental so aufgefressen, der Fußball. Da war kein Platz für irgendwas nebenbei.
Schiedsrichter Pauli sah es genau, er gab 11 Meter. Und Allgöwer, der gefaulte, trat selbst an. Kargus machte seinem Namen Elfmetertöter alle Ehre und hielt letztes Jahr gar 2 Strafstöße im Neckarstadion.
Den Titel Elfmetertöter hält Kargus bis heute. Bis heute hat kein Torwart mehr Elfmeter gehalten als er. Von 70 auf sein Tor abgegebenen Strafstößen hielt er 24, jeden dritten. Sein Karriereende 1990 trifft ihn völlig
unvorbereitet.
Total schwierige Situation. Obwohl man ja weiß, dass es kommt, war ich trotzdem überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich habe das immer rausgezögert, mich damit zu beschäftigen. Ich habe dann, glaube ich, auch wie viele gedacht, naja, ich werde wieder auch noch was weiter im Fußball machen, habe dann auch noch mal eine Trainerausbildung gemacht und so weiter. Ja, das wäre vielleicht auch den Weg gegangen. Und nachher kam dann aber Gott sei Dank noch mal eine Abzweigung.
Auf dem Fußballplatz ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Der Abschied vom Fußball war eine Befreiung, aber es dauert seine Zeit, bis Rudi Cargus das begreift.
Habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht und habe schon festgestellt, dass ich, glaube ich, 30 Jahre meines Lebens jeden Tag an Fußball gedacht habe und hatte schon das Bedürfnis, um mal was anderes zu machen oder an mich rankommen zu lassen. Und habe dann erst mal alles Mögliche gesucht und mich mit allem Möglichen beschäftigt, war ganz offen für Reisen, Literatur, Kunst, Theater, das hat mich alles interessiert und habe einfach so rumgesucht und probiert und so habe ich dann auch mal gemalt und das war eigentlich nur so der Beginn, dass es sich ganz gut angefühlt hat in dem ersten Moment.
Rudi Cargus wird ein angesehener Kunstmaler. Zunächst malt er autodidaktisch, dann besucht er eine private Kunstschule in Hamburg. Lernt seinen Dozenten und Mentor kennen.
Das war auch der Moment, wo ich dann erst begonnen habe, mich wirklich dafür zu interessieren, Kunstgeschichte mehr anzusehen, Ausstellungen anzusehen. Wenn ich auf Reisen war, Museen und Ausstellungen mehr angeguckt. Und da habe ich dann so Feuer gefangen. Ja, und hat mich nicht mehr losgelassen bis heute.
Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 malte Cargus im Auftrag des DFB Fußballbilder, was er eigentlich nie wollte, aber dann doch getan hat. Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund stellt eines seiner Bilder dauerhaft aus. Aber richtig wohl scheint er sich hier zu fühlen, in den spartanisch und auch ein bisschen rebellisch wirkenden Ausstellungsräumen. Sensibel sei er schon immer gewesen, stellt er rückblickend fest. Und vielleicht hat ihm das in der Fußballkarriere nicht unbedingt geholfen.
Naja, dann, das ist ja schon so ein erstmal ein Geschäft in der Öffentlichkeit und die Leistung wird bemessen und Fehler werden kritisiert und es kommt natürlich auch zu Ungerechtigkeiten und das alles. Und also da muss man natürlich schon auch eine Härte entwickeln und so. Und das ist mir, glaube ich, auch immer schwer gefallen.
Tor. Fehler. Des Torhüters meine ich, wir werden das in der Wiederholung gleich sehen. Jetzt kommt Rudi Cargus, greift vorbei. Schlechtes Timing. Cunningham elegant über die Spieler vom HSV hinweggehoben.
Man hat da auch gutes Geld verdient, aber das ist nicht annähernd mit der heutigen Zeit zu vergleichen. Und man ist jung und macht auch viel Fehler und viel Mist. Und insofern war zum Schluss schon da auch ein Moment, wo man Existenzängste hat und überlegt, wie das alles weitergeht. Das war schon alles, ich finde so und so, dieser Moment, denn nach so einer Karriere was anderes zu machen, ist sicherlich ganz schwierig.
Laufbahnberatung? Ausbildung parallel zum Profisport? Gab es nicht.
Nein, also im Gegenteil, da musste man froh sein, wenn kein Vereinsvertreter einem noch irgendein Bauernmodell aufgeschwatzt hat.
Fans, Torjubel an der Spitze stehen. Der HSV wird DFB-Pokalsieger 1976, holte 1977 den Europapokal der Pokalsieger, wird 1979 deutscher Meister. Rudi Cargus war dabei. Der alten Zeit trauert er nicht hinterher.
Ich will die nicht negieren. Das ist, wie gesagt, es war mein Kindheitstraum wunderbar, alles, aber es ist einfach ein abgeschlossener Zeitraum für mich. Und das hier jetzt ist das jetzt.
Sein Atelier befindet sich in einem alten Bauernhof nördlich von Hamburg.
Ich genieße es unglaublich. Diese Arbeit allein im Atelier mit der Malerei ist ein einziger Genuss für mich. Das ist wunderbar.
Olympische Spiele in Peking 2008. Es ist die erste deutsche Medaille in diesem Wettkampf. Die Bronzemedaille für Ditte Kotzian und Heike Fischer im 3-Meter-Synchronspringen. Für Ditte Kotzian war es der letzte Sprung vor dem Absprung. Sie beendete mit der olympischen Medaille eine erstaunliche sportliche Karriere.
Ich war halt lange im Geschehen. Das war so ein bisschen das, was so wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Ich war also über 10 Jahre in der Weltspitze unterwegs und das i-Tüpfli war halt die olympische Medaille dann 2008. Und unser Vorteil oder das, was uns quasi ins Rampenlicht gerückt hat, war, dass wir die erste Medaille in Peking waren, die ich mit Heike Fischer zusammen beim Synchronspringen dort errungen habe.
Wir gehen ins Untergeschoss des Hotels Luisa's Place am Kurfürstendamm in Berlin. Dete Kotzian ist Spa-Managerin in dem noblen Haus. Suiten gibt es hier ab 150 Euro aufwärts.
Geht's los sozusagen. Ja, hier ist quasi unser Menü von unserem Konzept-Spa. Unser Name ist Daum. Modern Veda und Aroma Rituals, das ist unsere Brand, unsere Marke, die wir entwickelt haben. Wir bedeutet ich und meine Kollegin Annika Pfeiffer.
Ein kleines Schwimmbad in wohligem Licht, Saunen und Dete Kotzians Arbeitsplätze, 2 Massageräume. Es geht um die Balance zwischen Körper, Geist und Seele und darum, die eigene Bestimmung zu finden. Beyond Beauty, Zero Gravity oder The Roots steht auf dem Spa-Menü.
Ja, ich bin Gründerin und verrichte mein Handwerk. Mein Handwerk ist massieren, mein Handwerk ist energetisch heilen und coachen, sodass die Menschen ihren Weg in dieser Welt finden, im Einklang mit sich selbst sind.
Ein Hauch Esoterik liegt in der Luft. Dete Kotzian probierte nach ihrem Karriereende dieses und jenes und entdeckte schließlich Yoga. Sie reiste nach Bali, Indien und Sri Lanka, wurde Yogalehrerin. Erfindet ihre eigenen Wellnessprogramme. Der Abschied von der großen Bühne, so könnte man meinen, ist im Rückblick einfach nur eine zugeschlagene Tür.
Ja, im sportlichen Leben definitiv habe ich unheimlich viel erreicht und auch gerade für mich und für meine Voraussetzungen, die ich eigentlich habe für diese Sportart, bin ich unheimlich erfolgreich gewesen. Ja, und das weiß ich sehr, sehr zu schätzen, bin aber jetzt in einem Leben, was meiner Bestimmung entspricht. Und deshalb sehe ich das als viel größere Bühne und viel größere Wirkungsstätte für mich als damals im Sport. Die Menschen, mit denen ich zusammen bin, mit denen kann ich etwas verändern. Ja, die schauen mir nicht zu und bleiben getrennt von mir, sondern die Menschen, mit denen ich bin und mit denen ich wirke, mit denen bin ich in Verbindung. Mit denen kann ich das teilen, was ich über das Universum und über das Leben weiß.
Es hat ein paar Jahre gedauert und ein paar Umwege gebraucht. Schon als Wasserspringerin hat Dete Kotzian Sportwissenschaften studiert. Danach hat eine Laufbahnberaterin des Olympiastützpunkts sie als Sportpädagogin an Schulen vermittelt. Dann machte sie noch 1-2 andere Jobs, lebte zwischendurch vom Arbeitslosengeld.
Hattest du mal Existenzängste?
Ja, jede Woche. Natürlich habe ich Existenzängste. Ne? Ich bin wie jeder Mensch. Ja, ich habe meine Dinge zu regeln und dann gibt es immer wieder Tage und Wochen, wo ich an allem zweifle. Ja, und dann habe ich aber meine Möglichkeiten, in mich zu gehen und tief zu gehen und zu wissen, was ich da mache und werde einfach von innen bestärkt in dem Weg, den ich gehe und dann sind die auch wieder weg.
Das sagte Dete Kotzian im Februar 2020 vor der Corona-Krise. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. Inzwischen ist Dete Kotzian in den Harz gezogen und hat eine Stelle bei der Deutschen Angestelltenakademie angenommen. Sie berät als Fitness- und Gesundheitscoach Arbeitslose, um sie fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Dete Kotzian, Rudi Kargus, Sophia Saller, Nico Paczynski. Sie alle haben die Sportkarriere hinter sich gelassen. Das Kapitel abgeschlossen, ein neues aufgeschlagen. Und irgendwie auch Glück gehabt.